Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Urlaube mit Kindern. Das sind Erlebnisse, die sich tief in die Familiengeschichte eingraben. Aber diese Urlaube, die sind auch manchmal Herausforderungen. Angefangen bei der Planung über die Fahrt bis hin zum Programm vor Ort. Wie kann man Urlaub mit Kindern sinnvoll gestalten und wo finde ich den passenden Ort? Wie finde ich die gute Portion Gelassenheit, damit man auch als Eltern Urlaub hat? Domradio Reisen gibt vor Beginn der Ferienzeit Tipps für den Familienurlaub. Ich heiße Dagmar Peters und bin heute Ihre Reiseleiterin. Domradio Reisen. Mit Kindern ins Kloster, darauf muss man erstmal kommen. Klar, da sind nicht die ganz Kleinen mit gemeint, die etwas Größeren finden aber ein tolles Programm. Zum Beispiel in Kärnten über dem Tal der Drau in der Nähe von Villach. Da liegt ein Kloster, das Kloster Wernberg. Das ist ein altes Renaissance-Schloss mit einer ganz wechselvollen Geschichte. Und seit 75 Jahren ist dieses Schloss ein Kloster. Über 60 Schwestern leben dort und die gehören einem Missionsorden an. Sehr lebendig geht es in den alten Gemäuern zu und vor allen Dingen im Sommer, da ist das Schloss voller großer und auch kleiner Gäste.
Und jetzt gibt es auch immer mehr, dass die Großfamilien kommen. Die Kinder sagen, kommst doch auch wieder zu den Eltern. Gerade bei dieser Familie, die da sitzt. Da kam die Tochter wieder mit der Familie und dann hat sie heimgeschrieben, kommst doch auch wieder, das ist noch wie früher.
Wie vom Kloster Wernberg erzählen. Gastschwester Waltraude blättert im Speisesaal in einem Fotoalbum, darin Fotos von fröhlichen Gästen und Familien, die seit Jahren jeden Sommer herkommen, um zum Beispiel mit den Schwestern in den Bergen rumzukraxeln.
Und da war eine Gruppe, die wollten auf den Gartnerkofel und da ist die Schwester Marcella mit. Und am nächsten Tag waren sie Socha am Vormittag. Am Nachmittag, am Abend hatten wir Gästeehrung.
Die Gästebetreuung steht in diesem historischen Gemäuer ganz im Mittelpunkt. Eigentlich ist jede der freundlichen Schwestern irgendwie Gastschwester. Eine Mission der ganz eigenen Art. An einem Abend wird getanzt, am nächsten Morgen geht's dann hinauf auf die Berge und für nachmittags können sich die Kinder zum Malwettbewerb melden.
Einzeltänze, Blocktänze, Bartänze, Kreistänze, abgewandelte Dinge. Aber auch Walzer, Märsche, alles Mögliche.
Heute Abend ist das auch so.
Ja, und wenn wieder neu angekommen sind und wenn man sich dann mal in die Hand geklatscht hat und getanzt hat, dann ist gleich wieder eine Gemeinschaft da.
Seit 1935 gehört Kloster Wernberg den Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Das Schloss selbst ist jedoch viel älter. Im 16. Jahrhundert lässt ein Spross der einflussreichen Kärntner Familie Kevenhüller die schon bestehende mittelalterliche Burg in ein Renaissance-Schloss umbauen. 100 Jahre später wird es an die Benediktiner von Ossiach verkauft. Wernberg ist zum ersten Mal Kloster. Wieder 100 Jahre später übernimmt der Staat das Schloss. Viele Besitzer folgen, bis 1935 der Missionsorden das Schloss kauft und es wieder zu einem Kloster macht.
Das war der Kapitelsaal der Mönche. Auch wieder Frohmiller ausgestattet. Und weil das der größte Raum war, als die Schwestern das gekauft haben, war das unsere Kapelle, bis wir die Kirche restauriert haben, 64. Und jeder, der das Schloss gekauft hat, wie gesagt, so 30 Besitzer, hat wieder was investiert. Und das sieht man auch jetzt zum Beispiel den Boden. Das war 1878 hat er das Fresken gemacht.
Die weiß getünchte Renaissance-Architektur mit den drei Gebäudetrakten und der offenen Seite zum Fluss hin blieb über die Jahrhunderte erhalten. Der Innenhof mit seinen Bögen strahlt Ruhe und Gleichmaß aus. Erhalten blieb auch die barocke Ausmalung der Kapelle und auch das Innere des Schlosses mit den knarrenden Türen und Treppen erzählt überall von der Geschichte des Klosters.
Und hier ist wieder das Wappen von Ossiach und das Wappen der Benediktiner. Das geht jetzt ins Refektorium hinein, das war auch der Speisesaal der Mönche. Die Täfelung, das ist auch die älteste, das sind nur noch mit Holznägeln alle. Und im Deckengemälde, da muss ich doch her, das Deckengemälde, da haben sie dargestellt, wie die Mönche von Ossiach nach Wernberg übersiedelt sind.
Die Geschichte all der Jahrhunderte ist hier nicht Museum, im Gegenteil, das Kloster steckt voller Leben. in den unzähligen Winkeln zwischen Ritterrüstungen und Barockgemälden, auf den Fluren und den hübschen Terrassen mit Blick auf Villach und die Drau genießen die Gäste das Kloster. Den Kindern gehört es eh. Kloster Wernberg ist keine Luxusherberge, die Zimmer haben meist keine Dusche und WC, aber das fehlt hier niemandem.
Als ich das erste Mal mitgegangen bin zur Rauteralm rauf, war es für mich ein ganz besonderes Erlebnis, dass die Schwestern einfach in Zivil mitgehen. Das war für mich ganz toll. Und die beiden, die uns so intensiv begleitet haben die ganzen Jahre, haben schon ein ganz, ganz besonders herzliches Verhältnis auch zu ihren Gästen. Und diejenigen, die wir jetzt so nach und nach auch im Speisesaal kennengelernt haben oder an der Pforte kennengelernt haben, vermitteln ein Gefühl des Geborgenseins.
Man ist hier eigentlich nie alleine, kann aber alleine sein. Man kann sich zurückziehen, man hat Ruhe. Das Gebiet ist groß, also man hat viele Möglichkeiten, sich in den Gärten auszuruhen. Der Blick von der Zinne, mein Lieblingsplatz. Also das ist ein Gemisch von Freiheit, Geborgenheit. Also deshalb komme ich gerne hier hin.
Kloster Wernberg in Kärnten in der Nähe von Villach, ein altes Renaissance-Schloss mit netten Schwestern und vielen Gästen. Für Kinder besonders schön, für Familien der Aufenthalt dort. Und mein Kollege Stefan Quilitz hat sich das Ganze angeschaut. Er wird gleich noch von seinen Eindrücken hier berichten. Mit Kindern kann man ins Kloster fahren, zum Beispiel eben ins Kloster Wernberg, das ist in Kärnten. Stefan Quilitz war dort und hat gesagt, das ist prima dort für Familien und eben auch für Kinder. Und du hast sogar, Stefan, den Begriff genannt Kinderparadies. Aber für welches Alter ist denn dieses Kloster geeignet?
Ja, das ist schon eigentlich für Familien geeignet, wo die Kinder noch im Kinderwagen sind, weil Schwestern freuen sich grundsätzlich, wenn Familien ins Kloster kommen und die Wernberger Schwestern sowieso. Vielleicht korrigiere ich das mal ein bisschen. Kinderparadies macht vielleicht den Eindruck, dass die Eltern so ihre Kinder dann da abgeben können und machen, gehen ihre eigenen Wege. Das ist dann nicht so, sondern es ist dann eher ein Familienparadies, dass also die Familien als Ganzes da total willkommen sind. Überall ist Platz im Kloster. Das ist so ein, ja, schon Kinderparadies, weil die überall da auch spielen dürfen. Die haben ja ihre Landwirtschaft, die haben den Kräutergarten, die haben Winkelecken und überall trifft man da auf Kinder.
Haben die auch Tiere?
Die haben auch Tiere, ja, die haben richtig einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Aber eben die Familie, die Eltern sind auch mit reingenommen. Die Väter sitzen da, bereiten das Nachmittagsprogramm vor. Morgens um 6 steht schon eine Schwester da gestiefelt und geht mit einer Wandergruppe oben auf die Alm. Zu dem Kloster gehört auch eine Alm, wo regelmäßig hingewandert wird. Also ganz viel Programm und es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt laut und krachig wäre. Man fühlt sich so wie ich als Einzelgast da mittendrin auch total wohl.
Welche Rolle spielt denn das Beten?
Das Beten spielt auch eine Rolle. Man ist eingeladen, an dem täglichen Gottesdienst mitzumachen. Es wird sowieso zu Tisch gebetet. All das findet so ganz selbstverständlich da statt. Es sind eh auch so eher religiöse Familien, die dorthin kommen. Aber das ist trotzdem sehr offen und weitherzig und eigentlich kann da jeder kommen. Und da kommen Familien, die sind schon in der dritten, vierten Generation da im Sommer, weil die Oma fuhr schon dahin mit den Kindern und jetzt kommen die Enkelkinder mit ihren Kindern und so weiter. Das muss man mal erlebt haben. Das sind total liebe Schwestern, die sich über jedes Kind freuen, was da rumspielt und tobt. Aber es herrscht auch natürlich eine gewisse Ordnung. Man kommt auch zur Ruhe.
Gibt es denn auch Angebote wie Meditation oder so? Da könnte ich mir vorstellen, dass das mit Kindern nicht so gut klappt.
Nee, das ist dann, die gibt es aber natürlich dann nicht im Sommer. Also im Sommer ist Familienzeit im Kloster Kärnten. Aber wenn man zum Beispiel im Winter oder im Frühling hinkommt, dann gibt es wunderschöne Angebote zum Thema Stille, zum Thema Wandern, zum Thema Pilgern. Tanzen für Ältere in Verbindung mit draußen sein, mit Wandern. Das Thema Fasten natürlich auch. Also da gibt es ein ganz dickes Prospekt, was man da auch bekommt im Kloster Wernberg. Und da findet man auch stille Zeiten. Und immer dann, wenn die Kinder sozusagen zur Schule müssen, kann man auch als Einzelreisender dann da die Stille buchen.
Wenn man doch mal Lust hat, den Kloster, so das Kloster zu verlassen, aus den Mauern rauszugehen, was erwartet einen dort?
Also viele, die da sind, haben ihre Fahrräder mit, weil das ein paradiesisches Fahrradland ist, auch
also
diese Region von Kärnten. Nein, das ist ein weites Tal da. Man blickt auf die Berge von Slowenien. Auch dort kann man hinüberradeln, dort kann man mit dem Auto hinfahren und dort wunderschöne Radwege nutzen. Kärnten ist ein Fahrradparadies, hat ja auch wunderbare Seen und die Städte lohnen auch. Also da ist ganz viel los und man kann auch einfach auf die Alm wandern mit der Schwester frühmorgens.
Stefan Quilitz, danke schön für die Eindrücke aus dem Kloster Wernberg in Kärnten, wo man also gut mit der Familie, aber eben auch, wenn denn Schule ist und nicht so viele Familien da sind, man als Einzelreisender seine Ruhe findet. Seeräuber und Piraten, das finden, glaube ich, alle Kinder spannend, auch die Mädchen. Und auf Rügen können sie im Urlaub ganz besondere Seeräuberabenteuer erleben, bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen. Die Sage vom Seeräuber Klaus Störtebeker, die ist in ganz Norddeutschland verbreitet. Der soll um 1400 auf Nord- und Ostsee unterwegs gewesen sein. Hart, aber gerecht soll er von den Reichen genommen und den Armen gegeben haben. Auf der riesigen Naturbühne Ralsweg auf der Insel Rügen gibt es alle Jahre wieder über den Sommer eine Störtebeker-Geschichte. Und die Störtebeker Festspiele auf Rügen, die gelten als ein erfolgreiches und das erfolgreichste Open-Air-Spektakel hier in Deutschland. Der Weg dorthin führt am besten übers Wasser, dann bekommt man schon ein bisschen das Störtebeker-Feeling.
Am frühen Abend verlässt das Schiff den kleinen Hafen von Brege im Norden, überquert den Breger Bodden, den großen Jasmunder Bodden und nimmt Kurs auf Ralsweg. Eine bequeme Anfahrt und die passende Einstimmung auf den Störtebeker Abend. Kapitän Jens Wehling kommt ins Schwärmen.
Das Besondere überhaupt an Rügens Küste ist ja die Vielfalt, die vielen Buchten und Bodden, die zerklüftete Küstenlandschaft, die Steilküsten teilweise, mal Hochland, mal Flachland, bewaldet, Sandstrand, keine Ebbe und Flut. Vom Feinsten.
Die Störtebeker-Geschichte passt hierher, denn die vielen Buchten waren auch ideale Seeräuberverstecke. Wenn sie ein Handelsschiff auf dem Weg nach Stralsund abgefangen hatten, konnten sie schnell im Bodden verschwinden. Die Breger Bucht durchquert unser Schiff im Zickzackkurs.
Hier im großen Jasmunder Bodden ist so, dass wir hier 7 bis 10 Meter Wasser haben. Kann man ganz bequem im Stehen trinken. Allerdings sieht das in den meisten Boddengewässern, Bodden kommt aus dem Slawischen, heißt so viel wie flache Gewässer, also da ist es dann stellenweise doch so flach, dass man je nach Tiefgang des Schiffes sich dann unbedingt ans Fahrwasser halten müsste. Außerhalb des Fahrwassers ist es schon so teilweise, dass da 40, 50 Zentimeter nur bei Normalwasser Wassertiefe herrschen.
So wie von Brege kann man auch von der Insel Hiddensee bequem mit dem Schiff zur Störtebeker Vorstellung kommen und wieder zurück. Die riesige Naturbühne Ralsweg am großen Jasmunder Bodden hat nach hinten kein Ende. Der Bodden spielt auch mit. Piratenschiffe segeln vorbei, laufen in den Kulissenhafen ein. Koggen werden versenkt oder in Brand geschossen. Jeden Sommer gibt es eine neue Geschichte um den legendären Seeräuber Klaus Störtebeker. In diesem Sommer erfahren wir auch, wie er zu seinem Namen gekommen sein könnte. Klaus Alkuhn und der Seeräuber Gödicke Michels liefern sich erst einen Zweikampf, dann ein Wetttrinken.
Los, Bootsmann, gib das Kommando.
Day Drink an Dietsche Hansen ist Geld für Hirt und Pansen. Schluck Tau!
Ja, 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 ja.
Der Kerl säuft besser als ich. So schnell wie du hat auch keiner den Becher gestürzt. Wie heißt du überhaupt?
Klaus. Klaus von Alkuhn.
Klaus von Alkuhn? Mensch, das ist doch kein Name. Ich hab den richtigen Namen für dich. Stürz den Becher. Oder wie wir Mecklenburger sagen, Störtebeker!
Störtebeker!
Kämpfe, Intrigen, Liebe und kein Happy End. Die spannende, aktionsreiche Geschichte spielt um 1400. Mithilfe von gefälschten Schuldscheinen soll dem verarmten landadligen Alkuhn sein Land abgepresst werden. Sein Sohn Klaus erlebt das niedergebrannte Gut, sieht Vater und seine Jugendliebe sterben.
Gott, warum tust du mir das an?
Vor allen Dingen eben Menschen, die dem jungen Alkuhn, also dem jungen Störtebeker, viel bedeuten. Und das mag ich aber sehr in der Geschichte, weil ich finde, ein Held ist dann spannend, wenn er eben verletzbar wird und wenn er menschlich ist. Weil ein unverletzbarer Superheld ist für mich nicht wirklich interessant, sondern er muss diese Schwächen haben und er muss diesen Schmerz auch erleben, um dazu zu werden, was er ist.
Die Titelrolle wird gespielt von Bastian Semm aus Bochum. Als er mitbekam, dass der frühere Darsteller des Störtebeker nicht mehr dabei ist, hatte er sich in Ralsweg beworben.
Diese Chance zu bekommen, jetzt so eine Figur über 5 Jahre zu entwickeln, finde ich sehr spannend. Und klar, es ist kein Shakespeare, es macht aber nicht so viel, finde ich, weil ich bin halt mit Pferden auch groß geworden. Und es ist für mich ist wirklich wie so ein Kindheitstraum. Also morgens aufstehen, Pferd putzen und zur Probe reiten. Manche mögen das vielleicht nicht, aber für mich ist es genau das, was ich gerade in meinem Leben möchte. Und deswegen habe ich mich so entschieden.
30 Pferde spielen mit und ein Adler. Stuntmen sorgen für Nervenkitzel. Häuser brennen, eine Kogge explodiert. An Pulver wird nicht gespart.
Worauf wartet ihr? Zündet gefälligst die Lunten!
Die Zuschauer können sich erstmal auf die, ich will nicht sagen gewohnte, das klingt fast so, als wäre es normal, aber auf eine riesengroße Show natürlich freuen mit Explosionen, Pferden, Stuntleuten und wahnsinnig vielen Kleindarstellern. Aber, und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, sie können sich auf ein sehr emotionales und mitreißendes Schauspiel freuen.
Unser Gut wurde niedergebrannt und alle Menschen, die ich liebte, sind tot. Ab heute sei der Name der Alkuns begraben. Als Klaus Störtebeker will ich mit den Männern, die mit mir sind, für eine andere Welt kämpfen. Ich werde ein Likedeler sein, ein Gleichteiler, ein Wolf der Meere, Gottes Freund und aller Welt Feind!
Regine Heim war bei den Wilden Kerlen auf Rügen. Die Störtebeker Festspiele dort laufen noch bis zum 7. September. Gespielt wird montags bis samstags immer um 20 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro für Erwachsene und ab 8 Euro für Kinder. Wenn wir heute übers Reisen mit Kindern reden, dann ist natürlich auch die Frage, wo möchten die eigentlich hinfahren? Vermutlich da, wo sie mit ihren Eltern schon mal gewesen sind?
Ich fahre am liebsten nach Ägypten oder in ein warmes Land.
Nach Frankreich.
Wir machen eine Radtour am Rhein oder an der Mosel entlang und dann übernachten wir auf einem Campingplatz.
Italien, weil meine Oma dort wohnt und dort das Meer ist.
Ich bin seit Jahren nicht in den Urlaub gefahren. Ich spiele gerne Schule zu Hause mit meinen Geschwistern, weil ich später auch mal Lehrerin werden möchte.
Nach Österreich.
In die Eifel, weil da schlafe ich mit meinem kleinen Bruder in einem Zelt.
Nach Iran, weil da das Heimatland von meinen Eltern ist.
In Spanien, weil es da so schön heiß ist und der Strand so schön ist.
Nach Italien, weil es da immer schönes Wetter ist und weil ich es liebe in Italien, weil ich da jedes Jahr hinfahre.
Tja, das ist gar nicht so, dass die Kinder nur zum Bauernhof in die Eifel wollen oder ans Meer nach Holland. Da waren schon ganz schön exotische Ziele mit dabei. Ich habe mich mit einer Reisejournalistin getroffen und mit ihr unterhalten und wir werden auch gleich mal hören, was sie zu sagen hat. Sie hat ein Buch geschrieben, da hat sie viele Eindrücke von verschiedenen Familien zusammengefasst. Die haben auch schon einige exotische Ziele auf dem Programm. Mit Kindern kann man nur auf den Bauernhof fahren, das denken vielleicht manche frisch gebackene Eltern. Natürlich ist das Einpacken aufwendiger, man darf auf keinen Fall den Proviant vergessen und was zum Kuscheln und zum Lesen. Kinder sind aber flexibler, als manche Eltern glauben. Warum also nicht mal eine Rucksacktour durch Bali oder einen Hausbooturlaub in Irland? Geraldine Friedrich hat Berichte von Menschen zusammengetragen, die über ihren Urlaub mit Kindern berichten und hat sie zusammengefasst in ihrem Buch »Vom Bauernhof bis Bali«. Einen schönen guten Tag, Frau Friedrich.
Hallo.
Mit Kindern durch die ganze Welt, so hätten Sie das Buch auch nennen können, oder?
Eigentlich schon, ja. Aber ich fand diese Alliteration auf B sehr schön und deswegen, und weil es eben auch so die ganze Bandbreite abbildet. Bauernhof und Bali ist ja ziemlich gegensätzlich.
Also ein Trip nach New York, Skifahren in Norwegen, Hausbooturlaub in Irland, das alles mit Kindern. Ist Verreisen mit Kindern Einstellungssache?
Ich denke schon. Also es hängt ganz klar davon ab, was man selbst mag, was die Eltern mögen, welche Reiseform man wahrscheinlich mochte, bevor man auch Kinder hatte und, glaube ich, auch zu einem ganz wesentlichen Teil von der persönlichen Stressresistenz.
Spannend finde ich einige Berichte aus Ihrem Buch. Sie haben nicht alle Reisen selber gemacht, sondern eben auch andere Menschen, mit denen Sie sich unterhalten haben. Sie sind Reisejournalistin. Hier gibt es einen, der in seiner Elternzeit in Marokko war. Ist das nicht so gefährlich?
Das ist eine sehr individuelle Frage. Ich glaube, Marokko ist jetzt nicht super gefährlich. Man muss das natürlich dann immer zum jeweiligen Zeitpunkt vorab checken. Es gibt ja die berühmte Seite des Auswärtigen Amts. Der Kollege konnte das, glaube ich, ganz gut für sich abschätzen. Der hatte auch vorher schon ohne Kind eine wesentlich exotischere Afrika-Reise unternommen. Da ist er mal quer durch Afrika, glaube ich, auch mit dem Jeep, auch durch Länder wie den Kongo. Da sagt er auch ganz klar, das wäre für ihn jetzt mit Kindern nicht in Frage gekommen. Aber Marokko war für ihn wohl gut vertretbar und er hat es ja auch ganz gut überstanden.
In Ihrem Buch gibt es auch Infos zu Kosten oder zur Vorbereitungszeit. Also Eltern mit schulpflichtigen Kindern, die sind ja doppelt gestraft. Zum einen sind die Urlaubsziele überfüllt, zum zweiten kostet alles viel mehr als in der Nebensaison. Welche Reiseform ist denn jetzt von diesen ganzen Berichten nach mit Kindern die günstigste?
Ja, die günstigste Reiseform ist auch mein persönlicher Favorit. Das ist nämlich der Haustausch. Und da besteht ja einfach die Möglichkeit oder das Wesen des Reisens ist, dass man einfach sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung mit dem Heim einer anderen Familie tauscht. Und das kostet eigentlich ja nichts, es kostet nur die Anreise und die normalen Lebenshaltungskosten vor Ort. Und wie viel man jetzt auch für eine Anreise ausgibt, ob das jetzt zum Beispiel New York sein muss oder eben in unserem Fall Basel-Hamburg, das ist ja Das kann man sich ja sozusagen im Vorfeld aussuchen und damit eben auch sein persönliches Budget ja im Wesentlichen gestalten.
Viele schrecken davor zurück, dass andere Menschen einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben bekommen und das ja auch ausnutzen könnten.
Ja, das ist eine Typfrage. Habe ich auch viel diskutiert im Freundeskreis. Ich glaube, man muss da schon eine gewisse Offenheit und Flexibilität mitbringen. Wenn man jetzt zu Hause Ming-Vasen im Eingangsbereich stehen hat oder Angst hat, dass irgendwo ein Kratzer reinkommt oder die super teure Stereoanlage, dann sollte man es vielleicht nicht machen. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, das hat mir auch die eine Familie berichtet, die den Haustausch eben mit New York machte, die haben einfach ein Zimmer in ihrem Haus, in dem sie eben ihre Wertgegenstände und ihre PCs und wichtigen Dinge, Unterlagen einschließen. Und dieser Raum ist dann auch für die Gastfamilie eben tabu. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung.
Also Ihre Erfahrungen damit sind selber positiv?
Meine Erfahrungen waren extrem positiv. Allerdings war es auch ein Haustausch mit Freunden. Also wir kannten uns auch ganz gut vorher. Und wir waren dann auch so mutig, beziehungsweise unsere Männer, ihre Autos miteinander zu tauschen. Also jeder durfte das Auto des anderen vor Ort benutzen. Das hat auch die Anreise extrem vereinfacht, weil man dann einfach nur mit dem Zug in die jeweilige andere Stadt gefahren ist. Und wir haben auch nach vollendetem Haustausch uns gegenseitig bestätigt, dass wir das jederzeit wieder machen würden. Das Schöne am Haustausch ist, glaube ich, einfach, dass man sich nicht so als Tourist fühlt, sondern auch in die Normalität einer anderen Familie vor Ort eintaucht. Und das finde ich eben am Reisen ganz schön. Viele suchen ja immer nach der authentischen Reiseerfahrung. Und ich finde einfach, mit einem Haustausch hat man halt mehrere Fliegen, schlägt man mit einer Klappe, weil man diese Normalität, das normale Leben des anderen ein bisschen miterlebt. Man kriegt ja auch die Insider-Tipps vor Ort, wo kann man gut einkaufen, wo kann man vielleicht mal nett im Restaurant essen, welche Spielplätze sind besonders toll. Und das andere ist natürlich auch, dass vor Ort einfach auch die Infrastruktur vorhanden ist. Also wir haben halt Kinder im selben Alter und da musste man jetzt nicht groß drüber nachdenken vorher, welches Spielzeug man einpackt, weil das einfach beim anderen vor Ort auch vorhanden war. Das geht natürlich auch so weit bis zum Autokindersitz, ne? Da war dann eben auch da, muss man sich keinen Kopf machen.
Spannend finde ich auch den Bericht jetzt in Ihrem Buch zum Jungen mit Down-Syndrom, der taucht. Das ist aber sicherlich eher eine sehr ungewöhnliche Geschichte, oder?
Ja, klar. Also man muss da auch sagen, die Mutter hat da, glaube ich, auch sehr viel Zeit und Energie investiert. Sie wollte das einfach ihrem Sohn ermöglichen und hat da ja auch ein Jahr recherchiert, bis sie eben eine Tauchschule gefunden hat, die bereit war, das eben auch durchzuführen. Und sie sagte selbst eben auch, die Tauchschule an sich ist eigentlich wurscht. Es kommt wirklich darauf an, mit welchen Leuten man dann zu tun hat. Ihrer Erfahrung nach waren es eben eher Frauen, sage ich jetzt mal 30 plus, die sich als Tauchlehrerin in dem Fall besonders gut eigneten.
Reiseerfahrene Eltern mit Kindern unterschiedlichen Alters berichten ausführlich und offen von den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Reiseformen und geben Ratschläge, wie Individualurlaub mit dem Nachwuchs klappen kann. Spannende Erlebnisberichte über ganz unterschiedliche Reisen mit Kindern kreuz und quer durch die Welt finden Sie in Geraldine Friedrichs Buch Reisen mit Kindern von Bauernhof bis Bali, erschienen im Drias Verlag zum Preis von 11,95 Euro. Frau Friedrich, wir werden gleich noch weiterreden. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie sich die Urlaubswünsche der Kinder und Eltern unter einen Hut bringen lassen. Wie lassen sich die Urlaubswünsche der Kinder und Eltern unter einen Hut bringen? Lieber Cluburlaub oder Camping oder doch der Klassiker, die Ferienwohnung? Reisejournalistin Geraldine Friedrich hat selbst einen 4-jährigen Sohn und hat sich mit dem stressfreien Reisen mit Kindern beschäftigt. Frau Friedrich, ist Reisen mit Kindern so anders als ohne?
Also ich finde schon. Es gilt halt einfach, mehr Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Und jede Mutter, jeder Vater eines 2- oder 3-jährigen Kleinkindes, auch natürlich älterer Kinder, weiß, dass die Interessen meistens recht gegensätzlich sind zwischen denen der Eltern und der Kinder.
Insbesondere, wenn die Kinder sehr klein sind.
Ja, klar, schon.
Aber wie wird eine Reise mit Kindern stressfrei? Kann man sowas lernen?
Ach, lernen. Ja, ich denke, man sollte sich einfach vorher gut Gedanken machen, was man sich als Familie zutraut und vielleicht auch zumuten will. Also das ist ja schon bekannt, es fängt ja oft schon mit der Anreise an. Was man halt früher so als Paar oder vielleicht alleine oder mit Freunden gemacht hat, dass man 3 Tage im Auto saß und nach Portugal gefahren ist, 3000 Kilometer, das können Sie halt mit Kleinkind oder auch mit Kindern überhaupt schon getrost vergessen, weil das ist für die halt einfach stinklangweilig. Und dann geht es natürlich einfach darum, vor Ort, was will ich erleben, will ich mich erholen, in welcher persönlichen Situation befinde ich mich gerade. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel unser Haus renoviert. Da war unser Bedürfnis nach Abenteuer, Urlaub erstmal gedeckelt. Wir wollten dann in unserem Urlaub uns eher erholen und waren dann halt auch 2 Wochen an einem Ort und haben dann eher Tagesausflüge unternommen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, will ich, kann ich Kinderbetreuung vor Ort haben? Das ist eben auch nochmal eine sehr individuelle Frage.
Manche lösen das, indem sie einen Cluburlaub buchen, wo sie dann die Möglichkeit haben, die Kinder machen auch mal was anderes. Was halten Sie von dieser Möglichkeit?
Ich finde die Möglichkeit nicht schlecht. Es ist jetzt nicht eine Urlaubsform, die ich immer haben möchte, aber ich habe es ja gerade angesprochen, wenn man jetzt vielleicht aus einer persönlich sehr stressigen Situation rauskommt, arbeitstechnisch oder eben Hausrenovierung, oder wie eine gute Freundin von mir, die ist alleinerziehend, die hat 2 kleine Söhne, die sind jetzt 4 und 6. Die hat im letzten Jahr, als sie 3 und 5 war, mit denen eine Woche Cluburlaub gemacht, weil sie sich einfach selbst auch mal erholen musste. Und weil es da halt einfach auch die Möglichkeit gab, zeitlich flexibel mal die Kinder vielleicht 2 oder 3 Stunden auch abzugeben. Das ist ja durchaus auch im Sinne der Kinder, weil die vielleicht dann auch mal gerne was anderes machen mit anderen Kindern.
Sie haben eben auch schon gesagt, lange Autofahrten in großer Sommerhitze, das ist eher ungünstig. Wie sieht es denn aus zum Beispiel mit langen Bahnreisen oder Flugreisen, also Fernreisen, wo man zwar viele Stunden unterwegs ist, aber ja die Eltern nicht gleichzeitig sich noch auf eine Fahrt konzentrieren müssen?
Also mit Bahnfahrten habe ich jetzt persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind einmal mit unserem Sohn, der war noch sehr klein, von Basel nach Berlin. Jeder, der die Strecke etwas kennt, weiß, das ist so ungefähr die maximale ICE-Strecke. Da sitzt man dann, glaube ich, 8 Stunden im Zug. Das war damals sehr nett, weil unser damals, glaube ich, 1 Jahr alter Sohn, der konnte dann einfach munter durch den Zug marschieren und musste sich jetzt nicht irgendwie stillsitzend im Auto die ganze Zeit, musste nicht die ganze Zeit ruhig sitzen. Was Flüge angeht, bei Fernflügen, die Erfahrung habe ich jetzt persönlich mit meinem Sohn noch nicht gemacht. Wir sind einmal mit ihm nach Norwegen geflogen, das war dann auch mit einmal umsteigen. Das war eigentlich eine sehr positive Erfahrung, weil es für ihn der erste Flug war und er das mit 2 damals sehr spannend fand. Und beim 2. Flug, also nach dem Umsteigen, hat er dann einfach den ganzen Flug verschlafen. Also so gesehen war das für uns stressfrei.
Also wenn man nachts fliegt, vielleicht klappt es auch, dass die Kinder dann schlafen.
Genau.
Bei Fernreisen stellt sich aber noch eine andere Frage, nämlich die nach Impfungen.
Ja, also klar, das hängt natürlich wiederum von der Destination ab. Also wenn ich jetzt nach USA fliege oder vielleicht ja nach Australien, das ist natürlich jetzt der längste Flug, der möglich ist, ist es vielleicht jetzt mit den Impfungen nicht so dramatisch. Wenn ich jetzt in sehr exotische Länder reise, Stichwort vielleicht auch Meningitis-Gürtel in Afrika, muss ich mir das einfach schon vorher überlegen, was ich will. Malaria natürlich, Prophylaxe ist natürlich einfach, muss jeder entscheiden, will ich das meinem vielleicht Kleinkind zumuten, jetzt für eine Vergnügungsreise die Malaria-Prophylaxe zu geben. Das würde ich mir schon persönlich auch gut überlegen. Ich sag mal, irgendwelche sehr exotischen Reiseländer, wo eben besondere Krankheiten vorkommen, sind halt wahrscheinlich nichts für Impfgegner, um es jetzt mal so auszudrücken.
Von welcher Art des Reisens würden Sie Eltern mit Kindern rigoros abraten?
Ach, rigoros. Also ich denke, es ist einfach schwierig, wenn man ja alle 2 Tage jetzt bei der klassischen Rucksackreise jetzt den Ort wechselt. Hängt, wie gesagt, auch immer von den Kindern selbst ab, wie alt sie sind, wie sie so drauf sind. Ich denke, man tut sich mit Kleinkindern, die jetzt so 3, 4, 5 Jahre alt sind oder auch jünger, wahrscheinlich keinen Gefallen, wenn man jetzt eben die Backpacker-Tour macht, wie man sie als noch Student gekannt hat und dann eben alle 2 Tage den Ort wechselt. Weil dann das Kind, gerade wenn es jetzt vielleicht auch nur ein Kind ist, hat nie so die Chance, richtig anzukommen und eben eventuell eben auch Kontakt zu Spielkameraden aufzubauen. Das, glaube ich, fände ich jetzt eher stressig.
Wie verbringen Sie Ihren nächsten Familienurlaub?
Wir verbringen unseren nächsten Familienurlaub in der Toskana. Ganz klassisch haben wir uns 2 Wochen am Meer eingebucht in eine Ferienwohnung der Schweizer Reisekasse. Die ist in dem Buch auch erwähnt und die bieten eben auch viel Familienprogramm an. Also es gibt partiell auch Kinderbetreuung, spezielle Kinderaktionen. Es gibt einen kleinen und es gibt vor allen Dingen auch einen großen Pool. Das ist also für mich immer sehr wichtig, weil ich sehr gern schwimme. Und es gibt eben auch ein bisschen Kultur drumherum, Toskana, da kann man dann auch toll mal Tagesausflüge unternehmen. Und das ist mir persönlich immer auch wichtig, dass ich so diese Kombination von schöner Landschaft und der Möglichkeit, Kultur zu entdecken habe.
Reisejournalistin Geraldine Friedrich war das über das Reisen mit Kindern und was alles möglich ist. Ich danke Ihnen für Ihre Tipps.
Bitte, gern geschehen.
Bisher ging es in Reisen für Kinder hier im Domradio sehr stark auch darum, wohin es eigentlich geht, wie man den Ort auswählt, wo man mit Kindern hinfahren kann. Natürlich muss man auch den Koffer vernünftig packen, die richtigen Dinge einpacken, zum Beispiel den Sonnenhut oder die Sonnencreme nicht vergessen. Aber was muss man beachten bei der Planung einer Autoreise? Tipps hat natürlich der ADAC.
Erstes Gebot bei Reisen mit Kindern: Sie müssen im Auto richtig gesichert sein. Das ist nicht nur bei uns, sondern auch in fast allen europäischen Ländern so vorgeschrieben, sagt Franz Schibalski, Verkehrspädagoge beim ADAC.
Es darf grundsätzlich keine Ausnahme geben. Bei Langstreckenfahrten ist natürlich ein besonderes Thema, was mache ich mit schlafenden Kindern? Auch da gilt, im Kindersitz verbleiben. Die meisten Kindersitze lassen in gewissen Grenzen eine Schlaf- oder Halbschlafposition zu. Und man sollte dann aber wirklich auch darauf achten, auch da gibt es Hilfsmittel, dass der Kopf nicht extrem nach vorne fällt oder gar aus dem Kindersitz seitlich rausfällt, sondern dass es auch das schlafende Kind in einer möglichst aufrechten Position mitfährt.
Das bedeutet aber auch, dass die Kinder immer etwas beengt sitzen. Also heißt es,
viele Pausen machen, nicht normale Tankstopps als Pausen verstehen, sondern wirklich gezielt mit einem genauen Blick auf die Uhr zu sagen, wir müssen jede Stunde oder jede eineinhalb Stunden anhalten, dem Kind ein bisschen einen Auslauf bieten und das nicht unbedingt da, wo jetzt also viel Verkehr und viel sonstige Gefahr droht.
Wichtig, immer etwas zu essen und trinken an Bord haben, denn meistens haben die Sprösslinge Hunger und Durst, wenn gerade keine Rastanlage in Sicht ist. Und schließlich, auch Spielzeug sollte man nicht vergessen.
Das werden sicher Stofftiere sein, Kuscheltiere, das können auch Bilderbücher sein, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Manchen Kindern wird relativ schnell übel, wenn sie sich auf Bücher konzentrieren, also nicht nach vorne zum Autofenster hinausschauen können. Ein ganz beliebtes Thema sind natürlich CDs mit Kindermusik, mit Hörspielen, mit Geschichten, wobei man unbedingt darauf achten sollte, dass vor allem die älteren Kinder, die sowas benutzen, das mit Kopfhörer genießen. Es gibt, glaube ich, für Mutter oder Vater am Steuer nichts Schlimmeres, als wenn sie achtmal hintereinander Pumuckl hören müssen.
Hinterher kann man es auf jeden Fall auswendig, das ist auch klar. Vielleicht fährt man dann also doch besser nachts und die Kinder schlafen. Man muss nicht ganz so oft Pause machen und ist vielleicht ein bisschen schneller da. Domradio Reisen. Zum Weintrinken fahren viele im Herbst dorthin in die Pfalz, die bekannt ist für ihre guten Weine. Doch was kann man in den Sommermonaten in dieser Region mit Kindern erleben? Darüber spreche ich jetzt mit Barbara Imo, Teamleiterin bei Pfalztouristik. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Endlich kommt hier in Köln mal die Sonne raus seit gestern. Was kann man denn in der Pfalz bei gutem Wetter mit Kindern unternehmen? Gibt es Möglichkeiten zum Schwimmen oder Bötchenfahren?
Ja, jede Menge Möglichkeiten. Wir haben ja in der Pfalz, liegen am Rhein direkt und da gibt es eben nicht nur den Hauptrhein, sondern eben auch Altrheinarme. Das ist ein ganz tolles Naturschutzgebiet und da werden zum Beispiel so Bootsfahrten angeboten, also wo man auf so einem kleinen Nachen dann unterwegs ist auf diesem Altrheinarm. Also es ist ganz gemütlich und für Kinder auch ein tolles Erlebnis und für die Erwachsenen auch, weil man hat eben diese tolle Landschaft außenrum. Badeseen haben wir auch jede Menge, auch vor allem an diesen Altrheinarmen und drumherum liegen auch Baggerseen, wo dann entsprechend eben die Einrichtungen auch zum Baden da sind. Also es ist im Sommer eine sehr große Auswahl.
Wer lieber wandert und in der Natur unterwegs ist, der muss schon Kinder mit ein bisschen Ausdauer haben oder aber die Wanderung entsprechend für Kinder etwas spannender gestalten. Letterboxing ist hier das Stichwort. Frau Imo, was ist das?
Letterboxing ist eine Art Geocaching, allerdings ohne ein GPS-Gerät. Also es ist etwas einfacher noch und kindgerecht gemacht. Das kann man bei uns im Pfälzerwald im Elmsteiner Tal machen. Das ist ein ganz romantisches Seitental. Und da bekommen die Teilnehmer dann eben so ein Rätsel, also es ist ein Ablauf und man muss dann mit Kompass und Karte den nächsten Punkt suchen und dann dort ein Rätsel lösen und die Lösung verrät einem dann, wie es weitergeht, also wo man als nächstes dann hin muss. Und es ist einfach so, dass dann die Kinder in der Natur sind automatisch und sich auch bewegen und dabei aber jede Menge Spaß haben, weil sie eben auch diese Rätsel da zu lösen haben.
Kinder mögen auch gerne Tiere. Welche Tiere kann man in der Pfalz bestaunen und wo?
Also wir haben zum Beispiel zwei Zoos in Landau oder in Kaiserslautern. In Landau ist seit einigen Jahren die große Attraktion, sind die Tiger und ein Andromeda-Gehege gibt es im Freibereich. Aber auch ganz lustig, Landau hat sogar ein Elvetritsche-Gehege, das sind die Pfälzer Fabelwesen. sogar die kann man dort bestaunen.
Besichtigungen, die dürfen bei kleineren Kindern nicht allzu lang sein, aber wenn es um Ritter geht, da sind zumindest die Jungs meistens Feuer und Flamme und da haben sie auch in der Pfalz eine Chance, auf ihre Kosten zu kommen, oder?
Ja, die Pfalz hat eine sehr hohe Dichte an Burgen und Burgruinen. Es gibt eine, die ist auch für Kinder sehr toll gemacht, da gibt es auch kindgerechte Führungen, das ist die Burg Berwartstein in der Südwestpfalz. Die liegt in einem Gebiet, was auch sehr viele Sandsteinfelsen hat und auch die Burg selbst steht auf so einem Felsen, also auch sehr schön anzusehen von der Entfernung und ist in der Burg dann auch sehr verwinkelt mit kleinen Ecken und Gängen unterirdischen, wo man noch durchlaufen kann. Es gibt einen ganz tiefen Brunnen, wo man auch einfach da mal zuhören kann. Wenn dort Wasser reingegossen wird, dann wartet man wirklich mehrere lange Sekunden, bis das Wasser unten ankommt. Und Ritterrüstungen natürlich und alles, was so das Kinderritterherz begehrt.
Freizeitparks, die sind zwar teuer, doch in den Ferien, da kann man sich und den Kindern ja sowas auch mal gönnen. Und in der Pfalz gibt es da auch was für Große und für Kleine.
Genau, das ist bei Hasloch in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Da gibt es den Holiday Park. Das ist ein großer Freizeitpark mit ganz vielen Einrichtungen für alle Altersgruppen. Ganz neu und sehr schön gemacht seit letztem Jahr ist für die Kleinen das Maya-Land, wo man eben Biene Maya und alle ihre Freunde trifft und da auch die Karussells und kleine Bahnen, wo man auf diesen Figuren dann reiten kann. Und überall läuft natürlich auch die schöne Musik aus der Biene Maya, also die Kleinen. Ja, genau. Man hat so einen Ohrwurm, wenn man da wieder rausgeht. Aber für die Kleinen ist es ganz toll. Und für die Älteren gibt es natürlich dann auch entsprechend etwas abenteuerliche und wildere Fahrgeschäfte. Ja.
Wir hoffen ja durchgehend natürlich auf schönes Ferienwetter. Aber was, wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit in Strömen regnet? Wo kann man sich mal unterstellen und gleichzeitig was Spannendes erleben?
Wir hoffen natürlich auch, dass es nicht ständig in Strömen regnet, aber selbst wenn es mal vorkommen sollte, haben wir natürlich ein paar schöne Alternativen. Wenn man wieder Tiere sehen möchte, gibt es was ganz Exotisches auch in Landau, das ist das Reptilium, wo man Vogelspinnen oder große Schlangen oder Echsen, Krokodile anschauen kann und nicht nur anschauen, sondern wer sich traut, darf dann die Tiere sogar mal berühren oder sich für ganz Mutigen mal eine Schlange um den Hals legen.
Oh, das wäre nichts also für mich.
Das ist dort alles möglich. Das ist sehr exotisch. Oder wer gerne experimentiert, sollte unbedingt mal nach Pirmasens fahren, ins Dynamikum. Das ist ein großes Mitmachmuseum und das ist wirklich fast nur zum Mitmachen. Man kann dort an ganz vielen Stationen so physikalische Experimente machen, alles was mit dem Thema Bewegung zu tun hat. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringen, ohne dass es langweilig wird.
Und wir haben noch lange nicht alles erzählt, was man in der Pfalz erleben kann. Man kann zum Beispiel noch Esel wandern oder mit Ziegen unterwegs sein zusammen. Barbara Imo ist Teamleiterin bei Pfalz Touristik und hat uns berichtet über die Möglichkeiten, die diese Region im Sommer für Sie und Ihre Kinder bietet. Frau Imo, ich danke Ihnen.
Ja, gerne und einen schönen Tag, ein schönes Wochenende.
Danke ebenso. Wer mit Kindern reist, der hat oft nicht so viel Lust auf lange Autofahrten. Warum also nicht Urlaub machen in der eigenen Heimat und in der Natur in ihrer Nähe? Für die Rheinländer gibt es dazu eine Hilfestellung. Mit Kindern wandern rund um Köln heißt ein neuer kleiner Reiseführer. Allerdings darf man es mit dem Titel nicht allzu eng sehen. Das weiß Helmut Pate, Redakteur der Kirchenzeitung.
Das mit dem rund um Köln darf man überhaupt nicht eng sehen. Das geht bis ins Bergische und auch in die Eifel hinein. Man sollte einfach mal reinschauen und wird dann feststellen, dass man ganz bestimmt eine Tour findet, die einem gefällt. Und wenn man dann durch das Buch blättert, und das haben wir beschrieben, bekommt man auch Hinweise, ob denn vielleicht die Tour, die man sich ausgewählt hat, auch Kinderwagen geeignet ist. Und das ist ja in manchen Fällen ganz wichtig. Da gibt es schon etwas größeren Nachwuchs und vielleicht etwas jüngeren, der noch gefahren wird. Und wenn alle zusammen unterwegs sein wollen, dann sollte man schon darauf achten, dass auch der Kinderwagen durchs Gelände geht.
In dem Buch werden 16 Touren vorgestellt und es ist sowohl was dabei für die ganz Kleinen als auch für die schon etwas größeren Kinder. Und auch die Lieblingsroute vom Redakteur der Kirchenzeitung Helmut Pate ist in diesem Wanderbuch vertreten.
Als ich das Buch selber aufgeschlagen habe, habe ich natürlich geguckt, ob denn meine Lieblingstour, die wir auch früher selbst, als die Mädchen, meine Mädchen noch kleiner waren, schon mal gegangen sind, ob die drin ist. Ja, sie ist drin in Altenberg und sie führt entlang und auch hinein in den Märchenwald, den es da gibt. Und das ist ein weiterer Hinweis. Man sollte immer sehen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass es irgendwelche Attraktionen gibt. Und der Märchenwald in Altenberg ist einfach ganz toll. Ich erinnere mich, ich habe immer gerne gerufen, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Und dann kam das Haar auch.
Zusätzlich gibt es zu dem Buch auch noch eine App, also eine Anwendung, die man auf sein Handy laden kann. Und Helmut Pate erklärt, was es mit dieser App auf sich hat.
Die könnte Ihnen zum Beispiel unterwegs anzeigen, die ganzen Sehenswürdigkeiten, die entlang der Strecke sind, nach dem Alphabet, sodass man da entsprechende Anlaufpunkte auch sehr schnell findet. Aber ich warne ein bisschen davor, mit gesenktem Haupt sozusagen zu wandern, denn die Strecken sind so ausgesucht, dass man halt durch die Natur kommt und da liegt vielleicht schon mal ein Ast oder sonst was im Wege. Da sollte man also aufpassen, aber vorher kann man sich ja genau am Computer zu Hause angucken, wo man hingeht.
Das Buch mit Kindern wandern rund um Köln ist erschienen im Bachem Verlag und vielleicht jetzt im Sommer ganz hilfreich für diejenigen, die nicht so weit fahren wollen.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Egal ob beim Stadtfest oder auf der Wiese, das Wochenende sollten Sie auf jeden Fall möglichst draußen verbringen, denn das Wetter ist ganz gut vorhergesagt. Also viel Spaß für alle, die bei Festen oder auf Wiesen feiern wollen. Hier sind unsere Tipps.
Ein Sprung in die Vergangenheit. Römische Legionäre feiern gemeinsam mit Rittern, napoleonischen Soldaten, Preußen und Barockdamen. Zu einer Reise in unterschiedliche Epochen lädt am Samstag das Neusser Stadtfest Zeitsprünge ein. Und auch der berüchtigte Rathausdieb Matthias Weber, genannt Fetzer, wird nicht fehlen. Rund 200 Jahre nach dem Einbruch mit seinen Kumpanen wird er noch einmal die Rathausfassade erklimmen. Daneben gibt es unter anderem eine Modenschau mit Kostümen aus 5 Jahrhunderten und Musik aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Zum Mitmachen lädt die Hochradfahrschule ein. Los geht es um 11 Uhr am Samstag. Mit dem Fahrrad durch die Bobbahn. Sportliche Höchstleistungen kann jeder Radfahrer am Samstag im Sauerland erbringen. Ein Sprint durch die Winterberger Bobbahn und ein Mountainbike-Marathon rund um Schmallenberg stellen mit bis zu 2880 Höhenmetern äußerst hohe Anforderungen an Kraft und Kondition. Höhepunkt ist das Bergzeitfahren im Winterberger Eiskanal. Wer die 1330 Meter lange Strecke als schnellster durchfährt, darf sich Bergkönig der Bobbahn nennen. Nacht der Industriekultur. Am Samstag lädt das Ruhrgebiet zum größten Industriekulturfest Deutschlands ein. Erstmals gibt es zur Extraschicht mit ihren 450 Events an rund 50 Spielorten verschiedene Rundkursvorschläge für Radfahrer. Die fünf Rundtouren haben eine Länge zwischen 18 und 36 Kilometern und sind somit während der Nacht der Industriekultur gut zu bewältigen. Oper auf dem Schiff. Richard Wagners Oper Das Rheingold kommt auf den Rhein. Zum 200. Geburtstag des Komponisten wird das Werk auf einem Schiff aufgeführt, das vom Mittelrhein bis an die Mündung im niederländischen Rotterdam fährt. Unterwegs sind Aufführungen der Oper in Koblenz, Duisburg, Arnheim, Utrecht, Amsterdam und Rotterdam geplant. Am Samstagabend gastiert das Opernschiff in Duisburg. Das 135 Meter lange Schiff, das normalerweise Getreide, Lebensmittel oder Sand transportiert, wird für das Opernprojekt in ein Musiktheater verwandelt. Die Aufführungen werden in den Frachtraum verlegt, der 500 Gästen Platz bietet. Die 14 Solisten begleitet das älteste Orchester der Niederlande aus Utrecht.
Unsere Ausflugstipps zum Wochenende waren das und nachher kommen wir natürlich noch zum Reisewetter.
Domradio Reisewetter.
Der Sommer, der soll kommen und zwar pünktlich an diesem Wochenende und er soll bleiben. Grund genug, über das Wetter zu reden. Stefan Quielitz, wir können es nicht oft genug hören, oder? Der Sommer kommt, aber wann endgültig?
Ja, der kommt jetzt wirklich. Also der Freitag ist das auch so ein bisschen durchwachsen, aber der Samstag und Sonntag, das sind dann wirklich Sommertage. Und Sommer ist immer dann, wenn die Temperaturen 25 Grad sind oder höher, dann spricht man von Sommer. Das schaffen wir morgen und Sonntag und die nächsten Tage locker. Und das Schöne ist, es baut sich vor allem ein stabiles Hoch auf über der Nordsee, über England. Und das beschert uns dann eben auch wirklich ein paar Sommertage am Stück. Aber nicht nur an der Nordsee, sondern eben dann auch bei uns. Und deswegen ist jetzt wirklich mal ein paar Tage bis Sommer, ja.
Das heißt also, wir können am Wochenende endlich mal all das planen, was man eigentlich den ganzen Sommer gerne so tun möchte?
Ja, Erstens ist es trocken, zweitens es scheint die Sonne, drittens die Temperaturen sind im Rheinland bei 26, 27 Grad, Richtung Südwesten sogar bis 28, 29 Grad. Also das ist wirklich Sommer, wo man sich mittags dann schon wieder fragt, sollten wir uns nicht besser unter den Kirschbaum setzen, als in die Sonne zu legen. Also ein bisschen Sonnenbrand ist auch natürlich, Sonnenbrandgefahr ist direkt schon mit inbegriffen. Freibad, Grillen, alles möglich oder eben auch einfach nur rumliegen und genießen.
Wo ist der Regen? Wo ist das Wetter schlecht?
Ja, der hat sich so ein bisschen zurückgezogen Richtung Balkan, rund um die Adria. Da ist jetzt überhaupt gar kein schönes Wetter die nächsten Tage, auch so über dem Alpenhauptkamm in Österreich-Schweiz. Da ist so die Grenze dieses Hochdruckgebietes und da tummelt sich so ein bisschen die sehr feuchte Luft. Und da regnet es Kroatien zum Beispiel gar nicht schön die nächsten Tage.
Also das heißt nicht wegfahren, der Sommer kommt zu uns. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lange, weil ein so ein schönes Wochenende hatten wir schon.
Ja, der bleibt. Zumindest ein paar Tage, vielleicht ziehen da mal wieder ein paar Wolken durch, weil das Hochdruckgebiet ein bisschen schwächelt, so ein bisschen sehr sich mit England beschäftigt und nicht so sehr mit uns. Das kann also Mitte der nächsten Woche mal wolkiger sein, aber insgesamt bleibt so diese Hochdruckwetterlage wetterbestimmend. Das heißt, die Temperaturen sacken nicht wieder ab, das ist erstmal vorbei.
Sommer, Sonne, schnucklig warm, all das ist Sommer und dieses Wochenende kommt ja endlich der Sommer. Das Reisewetter war das mit Stefan Quielitz. Dankeschön.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute ist unser Sehnsuchtstitel ein Kompliment von Scala aus Belgien. Der Song stammt im Original von den Sportfreunden Stiller, die derzeit mit dem Song Applaus, Applaus und dem Album New York, Rio, Rosenheim ein fulminantes Comeback feiern. Scala besteht ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen, die es mit ihren Stimmen mittlerweile bis nach Hollywood geschafft haben. In Deutschland sind sie vor allem bekannt durch die Hintergrundmusik in einem Bankenwerbespot. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das war Domradio Reisen, Reisen mit Kindern, heute unser Thema. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes erstes Sommerwochenende. Mein Name ist Dagmar Peters. Bis bald.
An dem belgischen Fluss Demer, da liegt die flämische Stadt Aarschot. Die 30.000 Einwohnerstadt ist bekannt für seine historischen Windmühlen, den Anbau von Spargel und für seine Mädchen. Etwa 60 von ihnen bilden den Chor namens Scala. Er besteht ausschließlich aus Mädchen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. Die beiden Brüder Steen und Steven Kolasny haben ihn vor 17 Jahren ins Leben gerufen. Innerhalb kürzester Zeit waren Scala in Chorkreisen bekannt und wurden mit Preisen ausgezeichnet. Kommerziell war das Jahr 2002 dann entscheidend, als Scala ihr erstes Album aufgenommen haben, ausschließlich mit Neuinterpretationen bekannter Popsongs in ganz unterschiedlichen Sprachen. Radiosender fanden diese Idee so originell, dass sich die Versionen von Scala schnell verbreitet haben, vor allem in Deutschland. Ganz puristische Fassungen nur mit Klavierbegleitung konnten vormals ungestümen Rocksongs noch einmal etwas ganz Neues abgewinnen. Auch dem ersten Hit der Sportfreunde Stiller. Ein Kompliment, gesungen vom belgischen Mädchenchor Scala.